herzlich willkommen bei Alles Liebe Erika, dem etwas anderen Leadership-Podcast. Bei mir geht es um Selbstliebe, Klarheit, Energie, Freude und Erfolg. Denn Führung beginnt bei dir. So wie du dich führst, führst du auch andere. Ich freue mich, dass du hier bist. Lass dich ein, versuch ganz viel Neues und hab Spaß dabei. Hallihallo und einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann du meinen Podcast hörst. Heute gibt es wieder einen Gast, eine ganz besondere Frau, eine Frau, die ich sehr schätze, extrem erfahren. Sie war mal einer meiner Chefs in der IBM, die Magister Tatjana Opitz. Herzlich willkommen, liebe Tatjana.
Vielen lieben Dank, liebe Erika, dass du mich heute zu dir eingeladen hast, in diese wunderbare Umgebung und das beim schönsten Sonnenschein. Frühling ist da.
Ja, genau. Ja, du strahlst ja auch, das ist immer schön. Liebe Tatjana, ich sage ein paar Worte zu dir. Du hast sehr, sehr viel Berufserfahrung. Du warst, bevor du zu IBM gekommen bist, bei Kodak. Du hast auch, und das liebe ich, einen internationalen Hintergrund. Was ich nicht wusste, habe ich jetzt herausgefunden, dass du in Kalkutta in Indien geboren bist. Wie schön. Deine Eltern waren Diplomaten, ihr seid viel herumgekommen. Du selber warst auch während deiner IBM-Zeit in Paris, ein Land, glaube ich, Frankreich, das du sehr magst. Du warst circa 30 Jahre bei IBM, von 2011 bis 2017 Generaldirektorin der IBM Österreich. Ich habe mich damals sehr gefreut. Ich war damals nicht mehr in der IBM, aber ich habe mich sehr, sehr gefreut, dich an der Spitze zu sehen, weil ich dich immer extrem geschätzt habe, ob deines Wesens, ob deiner Werte, ob deiner Haltung und wie du mit Menschen umgehst. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du dir heute Zeit nimmst, deine reichhaltigen Erfahrungen mit uns zu teilen. Du warst dann ab 2018 auch noch Vizerektorin der Wirtschaftsuniversität Wien bis 2023 und, da kriege ich jetzt gleich Gänsehaut, hast am 29. Februar 2024 von unserem Bundespräsidenten Van der Bellen das große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich bekommen. Wow. Also, sie schaut mich jetzt so an. Also vielen Dank noch einmal, dass du dir die Zeit nimmst und ich würde einfach gern in dieses umfangreiche Wissen eintauchen, mit dir zum Thema Führung sprechen. Wir treffen uns auch privat immer wieder, um über diese Themen zu sprechen. Und ja, ich glaube, gerade in der jetzigen Zeit ist das wirklich wichtig zu schauen, wie führen Menschen ihre Mitarbeitenden, wo können sie wirklich einen Unterschied machen?
Sehr fein. Erstens einmal vielen, vielen Dank für diese wunderbare Einleitung. Ich habe schon ein bisschen Rouge am Wangen, aber ich bin jetzt wirklich errötet und du hast es sehr schön zusammengefasst. Und ich muss sagen, ich habe mich wirklich sehr gefreut auf den heutigen Termin, weil so wie du das bereits gesagt hast, wir uns schon sehr lange kennen, ich natürlich auch deine Karriere verfolgt habe, dass deine Selbstständigkeit, die ist jetzt, wie gesagt, über schon 20 Jahre wert, auch eine große Freundin deines Podcasts bin. Also insofern trifft sich das sehr gut und ich freue mich jetzt mit dir gemeinsam dieses Thema Leadership, worauf wird es ankommen, worauf kommt es an und vielleicht auch ein wenig einzutauchen in meine persönlichen Einblicke und Insights gemeinsam mit dir. Also ich freue mich wirklich auf einen Austausch.
Schön, schön. Bevor wir da eintauchen, möchte ich nochmal was vorlesen, was ich auch gefunden habe. Und zwar, du hast 2017 für New Business ein Interview gegeben. Und schau, sie kann sich nicht mehr erinnern. Ja, wenn man so viel macht, ich verstehe das. Lass dich überraschen. Und zwar, es ging damals um einige Themen wie Digitalisierung, Diversität, flexible Anpassungsfähigkeit, unter anderem aber auch über Führung als Privileg und Ehre. Und das ist mir ins Auge gestochen, weil ich das wunderschön finde und diese Haltung so einen Unterschied macht, ja, wenn ich das sehe. Und, also ich darf vorlesen, was hier steht. Der Führungsstil von Tatjana Opitz basiert auf Vertrauen und Respekt. Sie hört zu, ist lösungsorientiert und baut auf Teamwork anstatt Einzelkämpfertum. Sie sagt, ich bin davon überzeugt, dass eine Führungskraft auch als Autorität agieren muss, indem sie die Balance zwischen Teamplay, klaren Vorgaben und Grenzen findet. Ich denke, eine einflussreiche Position und das damit verbundene Maß an Macht sollten sowohl als Privileg und Ehre verstanden als auch sehr umsichtig wahrgenommen und eingesetzt werden. Es ist die Verantwortung jedes und jeder Einzelnen der Gesellschaft und letztendlich sich selbst gegenüber, den eigenen Einfluss im Sinne des Wandelns zum Guten zu verwenden. Es gibt in unserer Gesellschaft und in unseren Märkten noch so viel Gutes zu tun. Es sind auf dem Globus noch so viele Dinge zu verbessern. Wir unter Anführungszeichen Mächtigen müssen daher dafür sorgen, dass Wandel fortwährend geschieht. Männer und Frauen in Führungspositionen können dazu in vielfältigen Formen etwas beitragen. Wow, wow, wow. Und heute wichtiger denn je. Wichtiger denn je.
Also Erika, du hast das wunderbar recherchiert. Ich finde es schade, dass ich das, vielleicht finde ich das in meinem Archiv, aber ich kann das aus heutiger Sicht, und wir sind jetzt im Jahr 2025, hundertprozentig unterschreiben. Weil wenn man als Führungskraft agiert, dann übernimmt man Verantwortung für Menschen, aber man hat auch die Verantwortung für sich selbst. Und man ist im Dienste dieser Menschen. Das klingt jetzt so hochtrabend, aber ich habe immer gedacht, es ist ja nicht so, dass die Menschen jetzt mir dienen, sondern ich diene ja auch diesen Menschen. Und ich möchte einen Rahmen schaffen, einen sicheren Hafen, wo sich meine Mitarbeitenden jeden Morgen wohlfühlen, wo sie wissen, egal wie rau die See ist und wie stark der Sturm da draußen ist, und das ist er ja, besonders in Zeiten wie diesen, ich kann mit meinem Schiff in diesen sicheren Hafen hineinfahren und ich kann hier andocken und ich habe eine Führungskraft, die mich versteht, die auch meine Fehler toleriert, die mich respektiert und die auch für mich da ist. In diesem Sinne ist das wirklich ein Privileg, diese Verantwortung für Menschen zu übernehmen. Und ich kann das, wie gesagt, nur so unterschreiben, auch heute, also viele, viele Jahre später, wir erleben in diesen WUKAD-Zeiten, das wissen wir, es dreht sich die Welt viel schneller, zwar nicht physikalisch, aber rein gefühlsmäßig. Menschen haben viele Ängste, viele Sorgen und umso wichtiger ist es, ihnen diesen Hafen zu bieten, beziehungsweise ich sage auch, dass die nächste Metapher ist, es ist wie ein Garten. Ich habe einen wunderschönen Garten, so wie dein Garten. In diesem Garten blühen verschiedenste Blumen. Und manche Blumen brauchen mehr Pflege, manche brauchen weniger. Aber als Gärtnerin ist es auch mein Ziel, diese Blumen wachsen zu sehen und sie zu entwickeln, ihnen das Richtige zu geben. Vielleicht der einen ein bisschen mehr Wasser, der anderen vielleicht ein bisschen mehr Dünger. Und das hat auch etwas wiederum mit Achtsamkeit. Ich weiß, das ist vielleicht ein sehr oft verwendeter Begriff, aber auch wirklich Achtsamkeit im Sinne von den Menschen, als Wunderwerk Mensch wahrzunehmen und ihn zu respektieren für das, was er ist.
Mir fehlen die Worte. Also das ist genau das, also was ich auch immer wieder, wenn ich mit Menschen arbeite, sage, vor allem mit Führungskräften, es ist genau das, ich muss auf die Individualität auch der Menschen eingehen, was aber bedeutet natürlich, dass ich mehr Zeit dafür brauche. Ja, und jetzt werden einige sagen wahrscheinlich, ja bitte, ich habe keine Zeit für Führung, also ich muss ja so viele Sachen machen. Aber genau das, was du sagst, macht den Unterschied. Und vor kurzem war ja wieder das Weltwirtschaftsforum in Davos und da ging es auch unter anderem um Leadership und so. Und auch dort wurde gesagt, dass die Skills, die heute und künftig gebraucht werden zum Thema Leadership, sind Human Skills. Es geht darum, Empathie zu zeigen, auf Menschen einzugehen, klar zu sein. Und ich glaube, was manchmal verwechselt wird, ist, wenn Menschen freundlich sind, dann glauben andere, sie können sie über den Tisch ziehen. Und das ist das Gefährliche, also für die, die das glauben, ja. Weil Klarheit hat nichts mit Weichheit zu tun.
So ist es. Und es kommt ja auch in diesem Interview, das du gerade vorhin vorgelesen hast, vor das Wort Klarheit. Klarheit bedeutet, wirklich so zu kommunizieren, dass egal, ob das jetzt ein Interview mit dir ist oder ob das jetzt ein Gespräch mit meinem Mann ist oder auch eben mit Mitarbeitenden zu sagen, okay, wo geht's lang? Was ist der Weg? Wo ist der Weg? Wie schaut dieser Weg aus und wie erreichen wir dann gemeinsam das Ziel. Und ich denke, dass wir dann oft auch verwechseln, dass man sagt, naja, wenn man zu freundlich ist, dann ist man halt kein guter Manager. Das hat aber mit Freundlichkeit nichts zu tun. Und wir hatten auch eine Kollegin, die gesagt hat, ich werde nicht dafür bezahlt, dass ich freundlich bin.
Wahnsinn.
Ja, das war auch eine sehr, sage ich einmal, tolle Führungskraft. Aber das fand ich dann irgendwie, was bedeutet das? Bedeutet das, dass ich nicht respektvoll, ich meine, ich kann ja respektvoll und mit einem Lächeln vieles auch sagen, aber es geht um die Klarheit und es kommt auch das Wort Grenzen setzen. Und Grenzen zu setzen ist ja per se nichts Schlechtes, weil Menschen brauchen eine Orientierung.
Mhm.
Und ich glaube, das ist die Balance von dem zu finden und zu sagen, okay, ich kann in meinem Umfeld meinen Mitarbeitenden wirklich diesen Freiraum schaffen, dass sie auch selber gestalten können, ja, dass ich auch das Wort Vertrauen, ja, das ist auch etwas, ich habe nie gezweifelt, dass jemand oder nie jemand gedacht, ja, der wird jetzt irgendwas Schlechtes tun. So ein Vertrauen war für mich, schauen wir mal, was es wird. Und wenn es nicht klappt, dann wiederum gibt es das, was wir vorhin gesagt haben, Klarheit, Kommunikation, etwas auch zu sagen und auch offen auszusprechen, weil wir alle können nur lernen.
Mhm.
Und das ist auch etwas, wo ich sage, das hat auch etwas mit einer guten Feedback-Kultur zu tun, Feedback zu geben. Wir reden sehr oft darüber, aber wie oft machen wir das? Und zu sagen, ja, das war vielleicht nicht optimal, aber jetzt überleg, vielleicht schaffst du es beim nächsten Mal und wiederum diesen Freiraum zu schaffen und nicht wieder zu kritisieren und zu korrigieren und zu sagen, das war alles schlecht, sondern auch im Sinne einer Fehlerkultur, ja, die wir auch in Österreich vielleicht etwas mehr nähern sollten, ja, das auch zuzulassen.
Ja, na, ich bin total bei dir und du hast jetzt ein paar Sachen gesagt, die ganz wichtig sind. Wenn es um Klarheit geht, um Vertrauen, es geht ja um psychologische Sicherheit auch am Arbeitsplatz. Ja, das wird immer wichtiger. Junge Menschen wünschen sich diesen Rahmen, diesen Garten, wie du gesagt hast, und sie wünschen sich auch Orientierung, das heißt Klarheit. Und ich glaube, dass Menschen wirklich gut mit Klarheit umgehen können, besser als dieses Kommunikationsvakuum. Aber wir scheuen oftmals zurück. Also ich erlebe ganz viele Organisationen und leider auch viele Führungskräfte, die einfach wirklich nicht klar sind, die immer noch Angst haben, dann nicht mehr gemocht zu werden, was die Leute über sie denken könnten und so weiter. Ja, also diese immer noch so, ich will beliebt sein, also deswegen schlucke ich halt runter, sage nicht das, wofür ich stehe oder ziehe klare Grenzen, wie du gesagt hast. Jetzt warst du als Frau in einer Männerdominee in der höchsten Position in Österreich. Wie ist es dir ergangen? Wie hast du dich selber gut begleitet? Wie hast du für dich Grenzen gesetzt und immer wieder auch Energie getankt, um eben so als Vorbild agieren zu können?
Also ich habe diesen Job wirklich sehr, sehr gerne gemacht. Das war nach vielen Jahren, wie du auch schon in der Einleitung gesagt hast, internationale Erfahrung, war das so wie Coming Home. Weißt du, ich habe damals als junge Frau begonnen im Vertrieb, wo dann eben unterschiedlichste Stationen, unterschiedlichste Aufgaben als Executive und dann diese wunderbare Position Generaldirektorin neben Österreich mit tollen Teams. Und was mich wirklich jeden Tag motiviert hat, war diese Zusammenarbeit mit diesen vielen Kolleginnen und Kollegen und dieses Potenzial zu erfassen mit all seinen positiven und negativen Seiten. Es war nicht immer so, wie eine meiner Chefinnen gesagt hat, ein Ponyhof.
Ja, das ist ja
Ponyhof und du weißt sehr genau, wovon ich rede. Du weißt, wie stark auch das Reporting ist, dass man wirklich sehr, sehr viel, also auch zum Teil auch Micromanagement, muss man ehrlicherweise sagen, ja,
unangenehm. Ja.
Und trotzdem, was hat mich motiviert? Mich hat wirklich motiviert, die Tatsache, dass ich gesehen habe, dass ich einen Beitrag leisten kann, dass ich aufgrund dieser vielen Jahre Erfahrung in den Meetings mich wirklich einbringen kann. Und ich habe mich nicht nur intern eingebracht. Ich war sehr viel wirklich bei Kunden draußen. Ich habe meine Teams unterstützt. Du weißt, wie das ist, auf Vorstandsebene, Präsentationen, da ging es um sehr, sehr große Deals. Und Ja, wie gesagt, es gab auch Schattenseiten, weil IT-Projekte sind auch Transformationsprojekte oder sollten in erster Linie Transformationsprojekte sein, ja. Und da kann schon einiges passieren. Da geht es ja, wo Menschen sind, da Menschen. Das ist ganz normal. Und ich möchte das jetzt nicht alles schön färben und sagen, ja, das war so eine wunderschöne Welt. Da hat schon so Sachen gegeben, wo ich sage, boah, das ist mir sehr, sehr nahe gegangen. Aber die Motivation, meine persönliche Motivation war wirklich dieser Beitrag, den ich leisten konnte, wo ich gesehen habe, da geht was weiter. Weißt du, und ich bin auch oft am Abend nach Hause gefahren und habe mir gedacht, was war heute, wie war der heutige Tag, was war das Positive? Ich habe immer geschaut, was hat mich wirklich so, wie du sagst, was hat dir so einen Boost gegeben? Und das waren immer wieder die Menschen. Die Menschen. Und auch schwierige und, sage ich einmal, schwierige Personen oder Persönlichkeiten, sei es jetzt einmal intern oder auf Kundenseite, die man dann, wo man gesehen hat, ja, mit einem Einsatz kann man auch diese Menschen entwickeln, auch die können sich öffnen, auch die können sehen, da gibt es einen Wert oder einen, weiß nicht, Wert, das klingt jetzt so, aber einen Beitrag, eine Leistung, ein Team, verlässlich, und das hat mich motiviert. Und persönlich, ich habe sehr viel wirklich für mich in der Früh einmal mit dem Hund spazieren zu gehen, mich, weißt du, so ein bisschen auf den Tag einzustellen, einfach alleine in der Natur. Wir wohnen in Klosterneuburg, wunderschön, früh aufstehen. Dann, das war für mich so schön, also mit dem Auto, so muss ich sagen, okay, aber es war nicht, es sind nur 12 Kilometer zwischen der Klosterneuburg und der oberen Donaustraße, mich einzustimmen auf den Tag. Und das mit einer guten Musik oder wirklich voll, wirklich so mit einer Freude dort reinzukommen, weil ich mir immer gedacht habe, ja, was bringt das jetzt? Natürlich hat man schlechte Tage, aber was bringt das jetzt mit einem Gesicht wie 7 Tage Regenwetter reinzugehen und andere damit zu belästigen. Nein, das ist nicht mein Anspruch an mich selbst. Und da sind wir wieder bei der Verantwortung, die Verantwortung, die man für sich selbst hat als Führungskraft. Weil in erster Linie bin ich für mich selbst verantwortlich und ich muss mich selbst gut führen können. Und führen heißt für mich wirkliche Leadership, heißt für mich Followship. Weil Followship im Sinne, wem folgst du? Du folgst in erster Linie Menschen, denen du, da sind wir wieder bei dem Thema, vertraust. Und Vertrauen tut man den Menschen, die selber in sich, in ihrer Kraft stehen, die selber ein gutes Selbstwertgefühl haben, eine Selbstwirksamkeit haben. Und so schließt sich dann der Kreis. Das heißt, ja, natürlich hat man schlechte Tage, aber ich finde es irgendwie schlimm, wenn man hört, ich sehe meine Führungskraft kaum, die versperrt sich, also versperrt vielleicht jetzt nicht mit Schlüssel, aber die macht ihre Bürozimmertür zu und ich sehe die nicht. Du weißt, wir haben ja bei der IBM immer gehabt die Open Door Policy. Und es war tatsächlich so, wenn keine Meetings waren, war die Tür immer offen. Und die Leute sind zum Teil gekommen von schwierigen Kundenterminen. Sie haben gewusst, sie können in den 12. Stock hinauffahren, wo eben die Tatjana Oppitz sitzt als Generaldirektorin, die Tür ist offen. Und brauche ich keinen Termin. Ich kann jetzt da hineinschneiden und ihr erzählen, was da passiert ist. Und wir hatten solche Situationen. Und das ist etwas, wo ich sage, ja, wenn du Teil des Teams, ich habe immer gesagt, ich bin nur so gut mein Team ist. Da sind wir wieder bei diesem Teamgedanken. Natürlich hast du Situationen, da kannst du nicht im Team besprechen. Ja, sehr Personalsituationen oder ja, das kennen wir alle. Aber im Endeffekt ist es immer ein Teamerfolg gewesen. Und das war dann für mich auch so berührend, als ich dann im Oktober 2017 weggegangen bin von IBM. Das war eine bewusste Entscheidung. Also, es ist ja nicht, ich war sehr bewusst. Aber es war dann schon so, dass ich gesehen habe, diese Menschen, die habe ich alle ins Herz geschlossen. Und das ist das Schöne, dass man für die Menschen da ist. Das kommt ja alles zurück. Die Menschen geben dir sehr viel zurück. Und das ist das Schöne an so einem, wenn man so führt, dass man sagt, wow, ich habe jetzt so viel zurück. Aber das ist alles, all diese Blumen. Diese Blumen sind so wunderschön, die sind alle so schön gewachsen. Das finde ich so schön. Das hat mich immer wieder motiviert und mir diese Energie gegeben. Und und die Kraft.
Wo fange ich da jetzt an, liebe Tatjana? Das waren so viele schöne Gedanken, denen ich allen zustimme. People follow people. Menschen folgen gerne denen, so wie du gesagt hast, denen ich vertraue, die Vorbilder sind, die das, was sie machen, gerne machen. Das spürt man. Also ist er oder sie authentisch? Und das ist bei dir definitiv der Fall. Man spürt deine Liebe für Menschen. Man spürt deine Herzensbildung neben deiner Intellektualität, deiner Erfahrung, deines Wissens. Und das zeichnet Führung heute aus. Das macht wirklich einen Unterschied. Und das brauchen wir noch viel, viel mehr in Zukunft, ja, weil wir sehen ja jetzt gerade weltpolitisch, ja, was wir für Beispiele da haben, wo Männer glauben, wenn sie am Tisch hauen, wenn sie andere respektlos behandeln, das ist Leadership. Das ist definitiv nicht Leadership. Das sind unreife Menschen, die in sich überhaupt nicht ruhen, so wie du das so schön gesagt hast, die in sich noch nicht die Mitte gefunden haben, weil wenn ich in mir ruhe, wenn ich ob meiner eigenen Stärken wirklich Bescheid weiß, dann kann ich andere auch sein lassen, wie sie sind. Das heißt nicht, dass wir nicht Klarheit brauchen, dass wir nicht kontrollieren müssen zwischendurch und so weiter, aber wenn ich in mir stabil bin, wenn ich in mir voll bin, dann kann ich andere neben mir wachsen sehen. Nur wenn ich selber machtgeil, egozentrisch, narzisstisch, sorry, aber so veranlagt bin, dann wird es schwierig. Jetzt hast du das Wort Ponyhof erwähnt und das Leben ist kein Ponyhof, das ist leider richtig. So sehr ich Ponys und Pferde liebe. Ich habe vor kurzem von George Clooney einen kurzen Clip gesehen, wo er auch interviewt worden ist zu Wachstum und Entwicklung und er hat gesagt, wir lernen nicht von den Erfolgen, sondern wir lernen nur von unseren Fehlern. Was sind denn da so ein, zwei Beispiele in deiner Führungslaufbahn, wo du sagst, das hätte ich besser machen können, das war wirklich einer der schwierigsten Momente. Was war das und wie bist du damit umgegangen, beziehungsweise wer hat dir vielleicht auch hier dann Unterstützung geben können?
Das ist eine sehr gute Frage und ich denke gerade nach, weil ich jetzt ein bisschen zurückspule zu dem Thema Authentizität. Weil das ist etwas, was mich jetzt auch in den letzten, sage ich einmal, Jahren wahnsinnig beschäftigt hat. Wie authentisch ist man und wie angepasst ist man? Weil Fakt ist, wenn man in einer Organisation, in einem Unternehmen, ob das jetzt ein internationales Unternehmen ist wie die IBM oder eine Wirtschaftsuniversität ist, wo man arbeitet, passt man sich an. Und die Frage ist, zurückkommend jetzt auf Fehler, Versäumnisse, Fehler habe ich viele gemacht, Fehler habe ich sicher viele gemacht. Also auch so im Daily Business, ja, also so die Sachen, dass wir zum Beispiel vergessen haben, eine Ausschreibung im öffentlichen Bereich doppelseitig zu kopieren. Ja. Also das, und dann war es die öffentliche Ausschreibung, wird verlesen, aufgemacht, alles, und dann sieht man auf einmal, sagt, ja, die müssen wir leider ausscheiden, IBM war eigentlich doppelt. Solche Fehler, die passieren halt. Und es wäre jetzt, also da gab es sicher unzählige, aber was hätte ich vielleicht anders gemacht in der Einstellung? Ich glaube schon, dass ich mich oft in dieser Corporate-Welt angepasst habe. Also schon natürlich, so wie du sagst, wir können nicht alles, es gibt ja natürlich holokratische Modelle und das ist ja, kennen wir eh von Lalou, unterschiedliche Organisationsformen, aber jede Organisation, jede Einheit braucht eine gewisse, auch sage ich einmal, Richtlinien, das klingt jetzt so hart.
Aber Leitplanken.
Leitplanken, genau, das ist das schönere Wort. Aber wenn ich so zurückblicke und denke, hätte ich vielleicht früher was sagen müssen, vielleicht so richtig einmal auf den Tisch schauen, auch gegenüber meinem Management. Mein Ziel war es immer, mein Team, vor allem damals in der Rolle als Generaldirektorin in Österreich, arbeiten zu lassen, zu beschützen von diesem großen Wulst der Corporation, wo es, wie gesagt, ja, wirklich viele Vorgaben.
Ja, ja, ja. Und das, alle, ja.
Ja. Und ihnen freien, so weit möglich, ja, ist alles relativ, aber doch eben diesen Hafen zu schaffen und vielleicht hätte ich mich weniger anpassen sollen. Und ich habe an mir selber gearbeitet, weil du sagst Stärken, Aber wir haben ja alle auch unsere Schwächen.
Absolut.
Ja? Und da kommen wir wieder zu dem Thema, wie viel Freundlichkeit ist gut? Und kommt nicht vielleicht doch dieses brave Mädchensyndrom, ja, so wie wir als Kinder, wie wir als Mädchen sozialisiert worden sind, dass wir dann immer, ja, wir sind die braven Mädchen und wir sagen jetzt lieber nicht. Es war nicht immer das brave Mädchensyndrom, so hätte ich ja nicht in einem
Ja.
Konzern überleben können. Also
Ja.
man muss auch schon was sagen können. Aber das vielleicht weniger anpassen und vielleicht doch früher was sagen und sagen, stopp. Ja, ohne Rücksicht auf Verluste. Ich habe es dann schon gesagt, wie ich geplant habe, meinen Ausstieg geplant habe, weil den habe ich ja 2016 schon geplant, dass ich jetzt, wenn es an der Zeit ist, wirklich was Neues zu tun, zur Gänze was Neues. Das war vielleicht eine Versäumnis, aber so Versäumnis. Ja? Wie, was würde ich anders machen? Ja?
Na, ich finde das einen total wichtigen und ganz ehrlichen Punkt, weil ich erlebe das nicht nur bei Frauen, muss ich sagen, auch bei Männern manchmal. Und das hat natürlich mit unserer Sozialisierung zu tun, also inwieweit wir uns Umgebungen anpassen oder schneller vielleicht auch über Grenzen steigen und nicht jetzt despektierlich, sondern einfach um Grenzen zu erweitern. Ja, also du kennst ja auch den Wirkungskreis von Stephen Covey, nicht? Das
Ja,
kann ich direkt, indirekt oder nicht beeinflussen. Und
ja.
ich glaube, dass wir manchmal eben aufgrund unserer Sozialisierung und aufgrund unserer eigenen Limitierungen im Kopf uns selber manchmal zurückhalten, uns selber Chancen nehmen, weil wir es gar nicht ausprobieren. Und ich finde das einen wichtigen Punkt, dieses über den Tellerrand schauen, ja, und schauen, was wäre gewesen, hätte ich früher vielleicht, wie du sagst, am Tisch gehabt oder, und auch da, das muss nicht aggressiv sein, das muss nicht laut sein, aber das muss auch hier ganz klar sein, ja.
Ja, und was ich also jetzt rückblickend ge gemerkt habe, ist vielleicht sich, so wie du sagst, mehr zu öffnen. Ich meine, ich bin ein sehr offener Mensch, sehr weltoffen und das ist, finde ich, wirklich ein Teil. Das bin ich wirklich authentisch. Ja, also so wie ich
Absolut.
zu dir heute früh eingekommen bin, so bin ich halt auch auf der Straße, auch gegenüber anderen
Immer,
Menschen
ja.
und auch positiv. Aber wie gesagt, ich glaube, man, so wie, du hast das wunderbar jetzt auch geschildert, diese Limitationen, diese Barrieren, diese Prägungen. Das sind Prägungen, wir sind ja unsere Festplatte, unser Verstand, unser Hirn ist ja wir bin ja auch schon nicht die Jüngste, über Jahrzehnte lang geprägt worden. Und das ist dann diese Glaubenssätze. Was ist, wenn ich das so sage, und statt zu sagen, okay, pff, lass es uns doch einmal versuchen und diese Kreativität und dieser freie Fluss, ja, so eben, weil wir auch im Vorfeld auch über Taoismus gesprochen haben, nicht? Wo war ich einfach diesen freien Lauf? Das heißt jetzt nicht, ich mache nichts, sondern ich lasse es einmal frei laufen und dann schauen wir, was passiert. Aber auf der anderen Seite auch zu sagen, so nicht. So nicht, aber nicht so nicht jetzt gegenüber den Mitarbeitern, sondern wirklich gegenüber dem höheren Management. Auch nicht aggressiv, das muss auch
Ja.
nicht aggressiv sein.
Ja, und ich glaube, dass, also einerseits, ich liebe auch diesen Spruch, trust the unfolding plan. Also manchmal dürfen wir uns dem Fluss des Lebens hingeben, und zugleich aber auch klar sein. Und ich glaube, ich erlebe das, also ich habe einmal mit einem Vorstandsteam gearbeitet, es waren lauter Männer und die saßen in Wien und der Mutterkonzern in Deutschland. Und ich habe zu den vier Herren damals sogar auch gesagt, scheißt euch nicht, excuse me, na, excuse my French, aber ich habe gesagt, scheißt euch nicht an. Wirklich seid ein bisschen mutiger, ja, weil wenn wir uns zurückhalten, dann können andere gar nicht wissen, was für Chancen da vielleicht sind. Wir alle haben blinde Flecken. Das heißt, umso mehr wir Bilder abgleichen, miteinander uns austauschen, unangenehm manchmal auch sind, hartnäckig, lästig, desto mehr kann ja passieren. Aber diese Anpassung, und ich meine, wir sehen das ja gerade in Amerika, also das ist ja unfassbar, dass ja da überhaupt niemand mehr Eier hat, Entschuldigung, also bei den Republikanern. Wahnsinn, was da passiert. Und ich denke mal, deswegen braucht es genau diesen Musterbruch, wie du sagst, dieses einfach schauen, wo ist es gut, mich anzupassen und dadurch schnell auch in die Wirkungskraft zu kommen und wo ist es manchmal wichtig, vielleicht auch schneller Halt zu sagen, ja.
Ja, genau. Und ich kann nur sagen, es geht wirklich probieren geht über studieren. Es gibt so viele Sprüche, wo man sagt, die sind wirklich gültig. Und nicht so lang zu kopfen und zu überlegen, und gerade Frauen, nicht? Also wir kopfen, aber Männer auch. Aber wir überlegen uns gerade jetzt im beruflichen Bereich 100 Mal. Es geht ja auch zum Beispiel, du kennst das ja auch wahrscheinlich von deinen Klientinnen und Klienten, um Beförderungen. Ich meine, da traue ich mir das zu und kann ich
Ja,
das,
ja,
ja?
ja, ja.
Dieser Klassiker, ja, der ist nach wie vor so relevant, ja, weil im Endeffekt, warum? Vertrau den Prozess und vertraut deinem Bauchgefühl. Wir haben verlernt, auch wirklich uns unseren Gefühlen freien Lauf zu lassen, weil das wollen wir in der westlichen Gesellschaft so, eben apropos, so sind wir sozialisiert worden. Ja, also diese Klassiker, die wir alle kennen. Der Männer weinen nicht und jetzt
Ja.
du, jetzt benimm dich und jetzt, geh mal
Bleiben wir
rum.
sachlich.
Jetzt bleiben wir sachlich, und wenn wir als Frau was sagen, naja, da sind wir hysterisch und emotional. Warum? Es gibt ja auch Männer, die auch was sagen, und die sind genauso dann emotional. Das finde ich aber nicht schlecht. Das finde ich auch
Ja,
nicht
ganz
schlecht.
wichtig.
So wirklich sich ein bisschen zusammenzuraufen, jetzt ohne aggressiv zu werden, aber das haben wir schon verlernt in unserer westlichen Gesellschaft eben, und deswegen ist mir dieses Wort der Anpassung so wichtig. Weil wir müssen ein bisschen aus diesem Korsett rausbrechen. Weil die jungen Leute, die sind anders sozialisiert worden. Die haben, ist logisch, zum Glück, ja, eine andere Erziehung erlebt. Ja, sie studieren heute anders, als ich das damals gemacht habe, vor, weiß nicht, 40, 50 Jahren an der Wirtschaftsuniversität. Die Welt hat sich, wie gesagt, verändert. Und deswegen sollten, nicht müssen, sondern sollten sich meiner Meinung nach auch die Führungskräfte in ihrem Führungsstil verändern und sich überlegen, wie kann ich einen Raum, einen Freiraum so gestalten, dass die Leute wirklich kreativ etwas gestalten können. Und ich habe auch an der WU bei meiner Abschiedsrede gesagt, ich bin gekommen, um zu gestalten und nicht um zu verwalten.
Sehr schön.
Und das ist mir wirklich gelungen, ein ganz anderer Führungsstil, als das normalerweise üblich ist in einer Expertenorganisation. Aber ja, ich habe es gemacht. Warum? Weil ich kannte das nicht anders und ich wollte auch was Neues ausprobieren, und es hat funktioniert. Und deswegen kann ich nur jeder Führungskraft Mut zusprechen. Mut, wir brauchen auch Mut. Wir brauchen Mut, um etwas Neues auszuprobieren, und es wird nichts passieren. Es wird nichts passieren.
Ich bin total bei dir. Ich selbst bin oft auch Pionierin bei den einen oder anderen, werde oft auch belächelt, wenn ich das eine oder andere in Organisationen bringe. Ich spreche seit mehr als 10 Jahren über Liebe in Organisationen, sage immer, Liebe heißt nicht lieb sein, sondern klar sein und so weiter. Und langsam kommen ja alle nach auch, ja. Wenn man mutig ist und vorangeht, heißt das oftmals alleine zu sein und es das heißt manchmal auch, dass man nicht verstanden wird, ja. Also das kennst du. Aber ich bin total bei dir. Das muss man eben dann auch aushalten, wenn du weißt, eben diesen Raum, den du gestaltest, wo Menschen mehr in ihre Wirkungskraft kommen können, wo sie erblühen können, das wird nicht von heute auf morgen gehen, das wird Zeit brauchen. Und wir als Führungskräfte müssen dann aushalten, dass die frustriert sind zwischendurch, dass andere das abwerten, schlecht machen wollen, die Angst haben natürlich von Veränderung und so weiter. Also ich glaube, also ich bin total bei dir, der Mut ist so wichtig und zugleich auch muss man selber, und das ist immer wieder, was du mehrfach schon gesagt hast, bei der Selbstführung wissen, wenn ich in die Veränderung gehe und andere mitnehmen möchte, dann muss ich selber auch für mich gut schauen, wie ich den Raum halten kann, weil es wird Widerstand geben, es wird Kritik geben, es wird Abwertung geben, es wird vielleicht auch Verlust geben im Sinn, dass Mitarbeitende gehen, weil sie da auch nicht mehr mitmachen wollen und so. Also deswegen bin ich total bei dir. Diese Selbstfürsorge ist da ganz entscheidend. Was machst du denn so für deine Selbstfürsorge? Ich habe in dem Interview auch gelesen, eben einerseits, und du hast das schon erwähnt, der Waldspaziergang oder ich weiß, auch am Attersee seid ihr gerne. Aber ich habe auch gelesen, und das finde ich so schön, die Frage, was wollten Sie als Kind werden? Ansagerin im Radio oder Friedenskämpferin im Vietnam?
Ja.
Genau.
Es ist so schön, dass du das alles hervorgeholt hast. Also Radioansagerin deswegen, weil als ich Kind war, wir reden jetzt von den 60er Jahren, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, damit sie sich nicht wundern, hat es ja diese kleinen portablen Radios gegeben, die hat man mitgenommen. Und meine Eltern haben mit uns immer so Picknicks gemacht, am Samstag, Sonntag, nicht? Und haben dann immer das kleine Radio mitgenommen und haben gedacht, na, wenn man Radioansagerin ist, dann fährt man jeden Tag mit auf ein Picknick. Ich hatte gedacht, dass diese Radioansage in dem Radio sitzt.
Süß.
Ja, das war das Erste. Und das Zweite war, dass ich tatsächlich eines Tages, da war der Vietnamkrieg im Gange und das habe ich als Kind irgendwie mitbekommen über Fernsehen. Es hat dann schon Fernsehen ging, so auch die erste Mondlandung. Aber und das hat mich als Kind wahnsinnig mitgenommen, der Krieg in Vietnam. Und da habe ich eines Tages beschlossen, das Haus zu verlassen als kleines Kind und bin von zu Hause abgebüxt, um mich dort quasi dort den Leuten zu helfen.
Wie schön.
Ja, das ist, dieses Caring ist mir bis heute geblieben, weil wir können, und das kommt ja auch in diesem Interview vor, wirklich vielen Menschen helfen. Wir können hier, wie wir da sitzen, unmittelbar Menschen helfen, aber es gibt wirklich viele Menschen auf dieser Welt, die nicht dieses Privileg hatten, und da bin ich wieder beim Wort Privileg, in so eine gute Ausbildung zu bekommen, auch eine Herzensbildung, ja, von zu Hause mitzubekommen. Und ich sehe das schon auch irgendwo als meine Verantwortung, dass, weil es mir so gut gegangen ist und mir heute auch noch so gut geht, dass ich etwas zurückgebe. Aber was mache ich? Also nach wie vor Hund, es gibt jetzt einen neuen Hund, der ist 9 Monate alt, ein Jack Russell Terrier, ein sehr lebendiger kleiner Kerl.
Sehr süß.
Der ist wirklich ein Herzblut, aber er hält mich oft dran. Ich sage immer, es ist mein Achtsamkeitstrainer. Warum? Weil du wirst es ja auch als Hundebesitzerin wissen. Ein Hund, gerade wenn er jung ist, aber nicht nur, den muss man lesen können. Also man führt nicht einen Hund irgendwo an der Leine spazieren, sondern man muss wirklich schauen, was erwartet er, was macht er. Also das ist wirklich mein Achtsamkeitstrainer. Und manchmal bin ich frustriert, weil er jetzt in der pubertären Phase ist und ich denke mir, na, jetzt geht das wieder von vorne los und er sehr lebhaft ist. Aber das ist einmal eine Art, das für mich zu regenerieren, weil ich sehr verbunden bin mit der Natur. Ich liebe die Natur.
Schön, aber darf ich da kurz noch ergänzen? Ja. Weil ich glaube, das ist, was ich auch gelernt habe, eben mit dem Hund, und das passt ja auch zur Führung, ist Beziehung, Erziehung, Beziehung, Erziehung. Also ich muss zuerst die Beziehung herstellen, das Vertrauen, was wir vorher gesagt haben,
genau.
Und dann auch erziehen, das heißt eben auch da Klarheit reinbringen, Grenzen genau. Setzen, trainieren, korrigieren und so weiter.
Genau, genau. Und alles, es ist wirklich so, das ist ja etwas wir selber lernen, weil wenn wir diese Klarheit nicht haben, also in unserer Körpersprache gegenüber dem Hund, und das sehe ich ja, weil ich ja auch in die Hundeschule gehe, ja, und ja. Ich sage, es ist nicht die Hundeschule, es ist die Menschenschule, wo man den Hund, es ist wirklich tatsächlich
absolut.
So, dass man dann auch in die Leinenführigkeit etc., das sind so kleine Details, die einem vielleicht nicht auffallen, obwohl ich immer Hunde hatte, wirklich. Also ich von kleinst auf, ich bin mit Hunden groß geworden, aber es ist immer wieder eine neue Herausforderung. Und diese Klarheit und auch diese Grenzen, die du erwähnt hast, zu sagen, stopp, auch so ein 7-Kilo-Hund, ja, der kann dann, wenn er das nicht früh genug lernt, der kann wirklich schon auch lästig sein. Ja, und das, glaube ich, wissen wir alle. Das ist ja mal das eine. Aber die Seelennahrung finde ich auch in der Kunst und in der Kultur und in der Musik. Also klassische Musik, das finde ich so schön, wie man mit Musik, die Musik ist ja auch so ein Medium, ja, und das kann ich nur jedem empfehlen, wenn es einem schlecht geht, wirklich Musik zu hören oder auch vielleicht dazu zu tanzen, alleine zu tanzen und zu springen oder zu hupfen.
Weißt du, super, ja.
Etwas wirklich aus sich heraus, etwas sich gehen zu lassen, das klingt jetzt so ein bisschen. Das ist wirklich schön, also, weil du bist ja auch eine glaube ich, begeisterte Konzertgeherin.
Ja, total.
Mich berührt das so, mich berührt Musik, und ich war letztens in einem philharmonischen Konzert. Und wir hatten nur wirklich ganz schlechte Plätze bekommen, ganz schlecht. Das heißt, wir konnten uns 100% auf die Musik konzentrieren. Das war wunderbar. Das ist wirklich Gänsehaut-Feeling pur. Wirklich Gänsehaut-Feeling, wo ich sage, wow. Und du gehst raus, regeneriert. Das ist das. Und dann generell Kunst, die Welt der Kunst, wenn man sich überlegt, was ein Künstler mit einem Bild zum Ausdruck gebracht hat und wie das Ganze, dieses Making-of, wenn ich die Künstler oder die Künstlerin kenne und es die Möglichkeit gibt, wirklich auch in ein Atelier zu gehen, das ist immer faszinierend, weil das ist mehr als das, was man sieht. Und auch diesen Perspektivenwechsel, den bekommt man dann meistens auch erzählt, wenn man sich vorstellt, warum. Man kann auch sagen, ja, mir gefällt das Bild so, wie es ist. Ich muss ja nicht wissen, wie das entstanden ist. Aber mir ist, für mich ist das wahnsinnig wichtig. Und ich würde jedem empfehlen, auch im Sinne dieser Balance in deinem Leben, verschiedene Komponenten. Das ist wie ein wunderbares Gericht, das man kocht, aber nicht gewürzt. Also es braucht eine Würze im Leben. Und die Würze, es kann ja nicht sein, dass mein Beruf, mein Ein und Alles, ist egal, in welcher Position ich bin. Ja. Ja, und dass ich jeden Abend nur für, ich betone jetzt wirklich Abend, weil es immer wieder natürlich in diesen Positionen Abendveranstaltungen gibt und viele gehen dorthin. Und ich habe dann irgendwann mal auch gesagt zu meiner Sekretärin, ich werde jetzt dort nicht mehr hingehen. Weil ich meine, ich glaube, dass die Leute zu viel hineininterpretieren, du wirst nur ein Geschäft machen oder abschließen, wenn du heute Abend mit dem oder dem Essen warst oder dieses Socializing.
Ich mache das gar nicht. Null. Null. Ja,
ich verstehe dich. Ich verstehe dich wirklich. Weil im Endeffekt bist du auch für deine Kunden und deine Klienten das, was du bist. Du brauchst nicht mit ihnen jeden Abend fortgehen oder essen gehen. Ja, natürlich, du kannst zwischendurch schon, wenn sich das gut ergibt.
Genau.
Aber deswegen werden sie jetzt nicht sagen, wir nehmen jetzt die Erika Glesdorfer, weil sie mit uns jetzt in ein Restaurant ist. Das glaube ich wirklich nicht.
Nee, also da möchte ich ein kurzes Promotional erzählen, weil das, also erstens finde ich es großartig, dass du da so gut auf deine Lebenszeit dann auch geschaut hast oder besser. Und das ist auch ein Learning, weil, also ich kann das sagen, am Anfang in meiner IBM-Zeit, wo ich ja weltweit unterwegs war und jede Woche mit internationalen Teams gearbeitet habe, das war selbstverständlich, dass wir gemeinsam Abendessen gehen. Mhm. Und irgendwann habe ich gemerkt, das geht sich energetisch für mich nicht mehr aus. Ich brauche meine Alleinzeit. Und wie ich mich dann selbstständig gemacht habe, habe ich eben auch viel international gearbeitet. Und es gab einen Kunden explizit, wenn ich mit dem und seinen Leadership-Teams im Ausland war, der hat erwartet, dass ich am Abend dabei bin. Und am Anfang habe ich das gemacht und irgendwann habe ich gedacht, das geht nicht mehr für mich. Und dann habe ich zu ihm gesagt, aber Sie erwarten doch von Ihrem Zahnarzt auch nicht, dass er am Abend mit Ihnen Abendessen geht, oder?
Sehr gut.
Und dann war da so ein Aha für die da. Und ich glaube, es ist so wichtig, manchmal so Beispiele reinbringen, ja. Weil, ja. Also nur weil ich als Beraterin wo tätig bin, heißt nicht, dass ich 24/7 zur Verfügung stehe. So. Und das Gleiche auch als Führungskraft natürlich, nicht? Also auch wenn ich einen guten Job machen möchte, und das verwechseln wirklich manchmal Führungskräfte, die glauben, ich muss jetzt mit allen saufen gehen oder irgendwie so befreundet sein, damit die mich lieb haben und ernst nehmen und gern haben und was Positives sagen. Nein, auch da wieder, meine Klarheit ist wichtig, wofür ich stehe, was ich leisten kann und will und was auch nicht. Ja.
So ist es. Und da geht es auch wiederum um Grenzen, weil ich sage, ja, so wie du sagst. Ich meine, man kann sagen, okay, ich arbeite 70 Stunden in der Woche, weil ich, ja, okay, aber muss das wirklich jeden Abend jetzt irgendwo die Veranstaltung und die, also das glaube ich, das
aber das braucht auch wieder Mut auch, ne?
Das braucht Mut, aber ich glaube wirklich, kann das eine. Viel wichtiger ist das, was du auch gefragt hast. Wie regenerierst du? Wann kommst du wieder zu deinen Kräften? Und dann auch zu sagen, naja, ich habe keine Zeit dafür. Ich verstehe das. Ich meine, ich habe heute leicht reden, weil ich habe tatsächlich die Zeit, ja, weil ich wirklich jetzt frei bin und ich kann mir das gut einordnen. Aber als ich Generaldirektorin war, war es wirklich eine lange Woche. Und nichtsdestotrotz, das war für mich ganz klar, dieser Morgenspaziergang. Oder auch, ich habe, deswegen bin ja nicht weniger ins Theater, oder, weil ich finde das so toll, was man Perspektiven wechselt, wenn du ins Theater gehst und du dich gehen lässt und du kannst einmal loslassen. Außer dein Gedankenkarussell ist wieder beim nächsten Meeting oder Reporting oder beim nächsten Tag, wo man sagt, okay, was habe ich heute nicht erledigt? Das weiß ich. Solche Abende hatte ich auch im Theater. Aber wenn du das loslassen kannst, indem du dich dort hinsetzt auf den roten Samtfauteuil und sagst, einmal tief durchatmen und jetzt lasse ich das auf mich zukommen, ich lasse diese Musik auf mich einwirken, dann ist das wirklich Regeneration pur.
Das finde ich total schön, wenn ich dir so zuhöre, weil das ist für mich so, und ich kenne es auch gut, das ist so zwischen dem sehr strukturierten, vorgegebenen Plan, den du ja hattest, Arbeitsalltag, ja, dann in diese Kreativität, in die Kunst, in die Fülle zu gehen, in das Assoziative auch, nicht? Also, und ich selber, meine Grundausbildung war eine Kunstgewerbeschule. Das heißt, für mich ist ja Kunst mein Leben sozusagen.
Das
Ja,
macht dich auch aus.
das war wirklich, also ich merke so, da zieht sich nämlich wirklich auch so der rote Faden durch, weil ich habe sogar in meiner Kunstgewerbeschule schon unterschiedlichste Materialien verbunden. Mir war das wichtig, immer auch da so einen Brückenschlag oder über den Tellerrand zu schauen. Und dann war ich in meinem Job beim Neumann Management Beratung, da habe ich dann Hierarchien verbunden. Damals war ganz streng, Assistentin und Berater gehen nicht miteinander essen und ich habe das aufbrechen können. Und dann im Job unterschiedliche Industrien, unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Kooperationen, also Firmen, ja. Und das hat mir immer schon Spaß gemacht und das hat für mich schon mit Kunst zu tun. Also ich sage immer, für mich muss alles ein Gesamtkunstwerk sein. Und wir haben im Vorfeld auch ein bisschen gesprochen, eben so holistische, ganzheitliche Ansätze, ja, eben einbinden, nicht? Also inklusiv.
Inklusiv, und ich sage, das Wort, du hast das jetzt auch so wirklich schön gesagt, verbinden, dass du mehrere Materialien verbunden hast. Und das Interessante ist, wie verbunden sind wir mit uns selbst? Wie verbunden sind wir als, das, ich sage immer, wir sind ein Wunderwerk, als Wunderwerk Mensch, mit einem Verstand, mit einem Herz, mit einem Körper und dann mit einer Bewusstheit. Und das zu verbinden, dieses innere Team, das immer wiederum führen. Wie führe ich mich mit meinem inneren Team, meine wirklich ganz bewusst? Spüre ich das? Wie spüre ich dich jetzt? Bin ich wirklich 100% auf dich fokussiert, auf dich konzentriert? Und das würde man sich dann auch oft wünschen, dass man das selber sehr gut kann. Das kann man auch, weil es ist ein Prozess. Ich sage nicht, dass das, es gibt keinen Schalter. Also für alle, die glauben, da mache ich halt ein paar Sessions und dann kann ich das. Nein, es ist wirklich ein Prozess, dorthin zu kommen, sich wirklich zu verbinden mit sich selbst, aber auch natürlich mit der Natur, mit den anderen Menschen. Und ich glaube, das zeichnet schon die Menschen, die so bewusst leben im Hier und Jetzt. Hic et nunc. Und witzigerweise, ich habe ja Latein gehabt in der Schule, mir hat dieser Spruch immer sehr gut gefallen, hic et nunc. Und jetzt rückblickend,
Was heißt das? Ich habe leider
hier und
Latein.
jetzt,
Hier und
hier und
jetzt.
jetzt,
Schön.
hic et nunc. Und ich habe immer gedacht, interessant, das ist wirklich so, jetzt zu leben, für diesen Moment. Und das ist etwas, wo ich mir denke, weil das Zuhören ist so wichtig als Führungskraft, aber nicht nur als Führungskraft. Weil du möchtest auch nicht heute Abend fortgehen, dich mit deiner Freundin treffen und dann nur ihre Geschichte hören. Das erleben wir sehr, sehr oft. Und wir erleben auch oft, dass vielleicht nach außen hin die Führungskraft zuhört oder den Anschein macht, wie wenn sie zuhören würde, aber gedanklich ganz woanders ist. Wenn ich es schaffe, ja, wirklich mich zu konzentrieren, auch auf die Worte, weil deswegen sage ich ja Achtsamkeit, Achtsamkeit, ob das jetzt beim Menschen oder beim Hund sind oder beim Mitarbeiter, das ist so eine wichtige Eigenschaft. Weil du hörst ja auch zwischen den Zeilen wahnsinnig viel. Und das, finde ich, ist auch diese Kunst, dass man, wenn man mit sich selbst wirklich verbunden ist, ja, und dann kann man das auch nach außen hin strahlen und auch eben die anderen anziehen und auch dieses Zuhören, das, glaube ich, haben wir wirklich verlernt, dass man dann auch den anderen eine Chance gibt, das zu erzählen oder etwas zu sagen oder wirklich sich zu erkundigen, wie geht es dir? Und da geht es auch darum, dass man auch offen ist für die Themen der anderen. Ob das jetzt Probleme sind im Beruflichen, und nicht so nach dem Motto, na, hast du schon deine Excel-Spreadsheet ausgefüllt und wie schaut jetzt deine Pipeline aus? Sondern wirklich den Menschen zu verstehen. Mit all seinen, manche werden sich mehr öffnen, manche weniger. Wie gesagt, Metapher, Blumen im Garten, unterschiedlichste Blumen. Aber das haben wir verlernt.
Ja, also schön, was du das sagst, eben mit der Verbindung. Ich bin bei dir. Also, wenn ich nicht mit mir in Verbindung bin und im Wort Verbindung ist bin, wer bin ich wirklich? Ja, und das, also, wenn ich nicht weiß, wer ich bin, was meine Stärken und Schwächen sind, wenn ich nicht gut mit mir in Verbindung bin, mir selbst gut zuhören kann und dem dann auch Ausdruck verleihe oder Handlungen folgen lasse, dann ist es schwer, anderen zuzuhören. Und ich erlebe das ganz oft, gerade auf Top-Ebene, eben, dass man immer weniger Fragen stellt, immer weniger zuhört, weil man glaubt, man muss alles wissen und man traut sich dann oft nicht, aus Scham oder so, eine Frage zu stellen. Und dann also passieren furchtbare Fehler, die man alle vermeiden hätte können, würden wir einander, wie du sagst, zuhören oder einfach die eine oder andere Frage stellen. Ich möchte jetzt nochmal zurückkommen. Du hast vorher das Wort Generationenmanagement schon erwähnt. Und das ist was, wo ich im Augenblick erlebe, dass viele Führungskräfte Fragen haben. Wie kann es gelingen, unterschiedlichste Generationen gut zu managen, zu führen, sie handlungsfähig miteinander zu machen? Was ist deine Erfahrung? Was würdest du, wenn du sagst, es gibt so drei Punkte, die würde ich jeder Führungskraft empfehlen, um mit mehreren Generationen erfolgreich zu sein? Was wären diese drei Punkte?
Drei Punkte. Okay. Also das erste ist, dass diverse Teams wirklich schauen, wenn man die Möglichkeit hat, dass man ein möglichst diverses Team hat. Das hat schon eine große Bedeutung für mich. Divers im Sinne von junge Leute, ältere Leute, natürlich weiblich, männlich oder was auch immer jetzt. Also ich finde, das ist nicht nur ein Buzzword. Und sollte sich jetzt nicht nur, wir sind ein Unternehmen, das sehr stark auf Diversität setzt, sondern das hat schon wirkliche Auswirkungen auf die Produktivität dieses Teams. Das heißt, das Erste, wo ich schauen würde, wenn es geht, auch wenn es dann darum geht, neue Leute ins Team zu nehmen, nicht zu schauen, okay, der junge Absolvent oder Absolventin, ja, ist ja am günstigsten, weil der hat nur ein Einstiegsgehalt von, ich weiß nicht, 2.800 Euro und ich möchte sparen, das ist schade, weil ich finde, es liegen so viele Potenziale brach, im Sinne von auch ältere Menschen, die vielleicht zu früh, viel zu früh aus dem Arbeitsprozess ausgeschieden sind und ein enormes Wissen und eine Weisheit, wirklich Weisheit im Sinne Resilienz schon einmal erlebt und auch diese Ruhe in ein Team bringen können. Heißt jetzt nicht, dass soll nicht heißen, alle jungen Leute jetzt energiegeladen sind und unruhig sind, das möchte ich nicht sagen. Das ist also das Erste, zu schauen, ist mein Team wirklich divers? Weil wie gesagt, unser eigenes Team ist ja auch divers, spricht unterschiedliche Sprachen. Und sind wir auch dann natürlich, wenn es möglich ist, auch international, aber gut, das ist nicht immer möglich. Das zweite Tipp von mir wäre, Ihnen auch eine Plattform, diesen Leuten auch eine Plattform zu bieten. Was meine ich hier? Ich habe hier ein konkretes Beispiel. Ich kann mich erinnern, ich habe an der Wirtschaftsuniversität ein Innovation Office eingeführt. Ich wollte einmal gemeinsam mit einem sehr kleinen Team Innovation an die Wirtschaftsuniversität bringen.
Super.
Weil das war ein Thema für mich und ich habe gedacht, an der Wirtschaftsuniversität gibt es sehr viele Professorinnen und Professoren, die zu diesem Thema forschen. Aber wie innoviert eine Universität? Und wenn wir so einen wunderschönen Campus haben, das ist wirklich wunderschön, der WU-Campus, neu gebaut, vor jetzt mittlerweile über 10 Jahren, dann wollen wir auch Innovation in unserer Verwaltung sehen. Ja? Oder in dem, was die Studierenden heute kommen und sie, wir wissen, sie sind alle ausgestattet mit mobilen Geräten, sei es jetzt Handys oder Laptops oder iPads, dass sie auch hier wirklich eine moderne Universität spüren. Und ich habe Innovation begonnen mit zwei Damen und ich kann mich erinnern, wir haben uns auch überlegt, wie schaut die neue Lehre aus, wie schaut das neue Studium, welche Räumlichkeiten brauchen wir, weil das ist für mich alles ein Paket. Ja. Du kannst nicht oldschool-mäßig nach Schulklassensystem unterrichten, sondern ja, im Sinne der Kollaboration und Kooperation brauchst du andere Räume. Und ich fand das wunderbar, weil diese zwei Damen sehr viel recherchiert haben. Sie haben wirklich sich weltweit angeschaut, Best Practices, Universitäten, wie schauen die Bauten aus. Und wir haben das dann, die haben wirklich viele so Student Journeys gemacht, also analog zu Customer Journeys. Studierende kommt in der Früh rein, was möchte sie alles erleben? Und ich kann mich erinnern, dass das erste Meeting, wo sie dann diese Konzepte vorgestellt haben, schon ein wenig, die waren sehr innovativ. So nach dem Motto, na, was wollen Sie uns jetzt da erzählen? Nicht? Also das ist...
Widerstand oder so, Irritation?
Widerstand nicht, aber so nach dem Motto, wir sind ja kein Wellnessbereich, wir sind ja kein Spa oder kein Kurhotel, weil da ging es wirklich darum, dass man auch natürlich in den, sag ich einmal, Pausen, Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, weiß nicht, Turnsäle etc. Also es war wirklich ein tolles Konzept, wirklich Student Journey. Und ich habe mir dann gedacht, nein, aber die sollen doch die Möglichkeit haben, gleich das wirklich dem Rektorat oder Konvent dazu zu präsentieren. Und das, was ich sagen will, ist, dass man da nicht gleich ein Backoff machen soll und sagt, okay, puh, das ist jetzt nicht gerade das, sondern das, was du, das habe ich von dir, Erika, gelernt, und ich zitiere dich, wenn du wüsstest, glaube ich, unzählige Male.
Danke.
Du hast vor vielen, vielen Jahren gesagt, man muss etwa 16 Mal kommunizieren. 16 Mal. Ich habe das Wort, also die Zahl 16. Und ich habe gedacht, ja, dann ist es heute vielleicht nicht so gut über die Bühne, aber diese jungen Leute, die brauchen eine Bühne. Weil oft hat man Tendenzen als Führungskraft, dass man dann selber da vorne steht und sagt, okay, hier geht es um ein wichtiges Thema und ich kann das besser. Nein, man soll loslassen können.
Ja, schön. Ja? Andere ermutigen.
Ermutigen, wirklich, also im Sinne von let it flow, let it go, die sollen einmal eine Bühne bekommen. Das heißt, als Tipp Nummer 2, auch Menschen, die vielleicht nicht dort sind, weil sie halt Zeit brauchen. Kleine Blume, kleiner Samen, der sich entwickeln wird, diese Bühne zu geben.
Ja? Und wenn ich da noch ergänzen darf, also erstens großartig, dass du das ins Leben gerufen hast. Und ja, wann immer Menschen mit Veränderungen konfrontiert werden, ist die erste Frage, was bedeutet das für mich? Und zweitens, kann ich das, schaffe ich das? Und es ist natürlich irritierend, weil du bringst da was ganz Neues rein und Widerstand ist quasi immer dann an zweiter Stelle. Ja? Also erstens, was bedeutet das für mich? Zweitens, Widerstand. Bevor ich es noch überhaupt verstanden habe, sage ich gleich einmal na und so weiter. Und deswegen super, wenn du es 16 Mal positionierst, irgendwann wird der Samen aufgehen. Aber das muss man auch wieder aushalten. Ja? Da muss ich selber eben diese Geduld mitbringen und dieses Hartnäckige vielleicht oder dranbleiben. Mhm. Ja?
Ja. Ja, Persistence.
Persistence, ja, genau.
Ja, das ist sehr gut. Ja. Persistence, und das ist der Punkt Nummer 3. Punkt Nummer 3, der mir jetzt spontan einfällt, ist, dass eben Transformation braucht Zeit, weil du das jetzt auch so gut wirklich gesagt hast. Das heißt, du brauchst viel Geduld. Aber ich sage auch immer, vertraue dem Prozess. Und ich glaube, man darf nicht schnell sagen, okay, ich brauche Erfolge, ich brauche jetzt schnell, schnell, schnell und da muss ich jetzt im nächsten Quartal so und so viel, das wird nicht funktionieren. Weil im Endeffekt, was wir wollen aus heutiger Sicht, wir wollen responsible organizations haben, verantwortungsvolle Organisationen. Wir haben die SDGs, wir haben die ESGs, wir haben die Inner Development Goals, das heißt, welche Skills brauchen wir jetzt im Jahr 2025, um all diesen, sage ich einmal, Umständen da draußen, aber auch bei uns selber, ja, diese Ängste, die wir haben, zu begegnen. Mhm. Und deswegen ist Transformation, dieser Transformationsprozess etwas, weil man genau das braucht, diese Hartnäckigkeit, einfach dran zu bleiben und diese, auch in die Umsetzung zu gehen, weil schau, ich habe damals, wie ich an die Wirtschaftsuniversität gekommen bin, war eine der Aufgaben, war eine Digitalisierungsstrategie zu arbeiten. Jetzt war ich von der IBM gewohnt, dass es da wunderbare Kolleginnen und Kollegen gibt und gab, die Consultants, ja, die ausgebildet sind und die das dann schreiben für den Kunden machen. Aber ich habe das dann selber schreiben müssen.
Mhm.
Das war auch gut, ne?
Ja.
Back to the roots.
Ja.
Da sitzt im Leinen, ich habe da natürlich auch Unterstützung bekommen, das klingt jetzt so, ich habe viel Unterstützung bekommen von der Rektorin, aber auch vom gesamten Rektorat, dass wir hier einen Transformationsprozess getriggert haben. Und das auch den anderen Gremien zu präsentieren, weil wir sehr große Digitalisierung, 7 große Digitalisierungsprojekte in der Roadmap hatten und das ist nicht etwas, wie gesagt, wo du sagst, okay, puh, das machen wir jetzt so, da kaufen wir ein bisschen was von dem und dem und dann kaufen wir da eine neue Software und dann flutscht das. Das wissen wir, das funktioniert so nicht. Aber dann zu sagen, ich glaube daran, ich vertraue, dass das was wird. Das war ja mitunter auch ein Grund, warum eben auch unser Rektorat auch geehrt wurde, weil wir einfach gemeinsam, also der Rektorin und mit den Rektoratskolleginnen und Kollegen dieses Programm durchgebracht haben. Und da würde ich jedem empfehlen, bitte dran zu bleiben. Es gibt die Quick Wins, ja, was wirst du immer lernt, dann immer, was sind so die Quick Wins, ja. Was sind Quick Wins? Ein Transformationsprozess ist kein Quick Win. Mhm. Du brauchst jemand, der sich wirklich als Organisationsberaterin auskennt, der dich da unterstützt. Man sollte sich unbedingt, unbedingt begleiten lassen. Davon bin ich 100% überzeugt, dass das sonst nicht, meistens nicht gut gehen wird. Und man sollte einfach sagen, okay, wir haben jetzt diesen Weg eingeschlagen, wir bleiben auf diesem Weg. Es kann sein, dass sich vielleicht das Ziel dann verändert, auch im Sinne des Taoismus, man weiß nicht, aber der Weg, wir wissen, wie der Weg ist. Und einfach dran zu bleiben und dann kann es auch und gelingt es meistens.
Das heißt, wenn ich dir jetzt so zuhöre, das heißt für Generationenmanagement, also 3 Punkte, Vielfalt, also sicherstellen, dass man wirklich da eine Vielfalt an Kompetenzen, an Persönlichkeiten, an Erfahrungen hat. Dann auch, wenn vielleicht Widerstand kommt, mutig dran zu bleiben, ja, vielleicht auch mal lästig oder unbequem zu sein und auch die Geduld selber aufzubringen, wenn etwas nicht so gut läuft oder wenn man etwas eben vorhat, also gerade bei Generationenmanagement, denke ich mal, für die, die vielleicht schon länger in der Organisation sind, sind so Transformationsprozesse oftmals vielleicht auch schwierig mitzugehen, also da einfach auch selber den Raum halten, dem Prozess zu vertrauen, dran zu bleiben.
Und wenn ich noch ergänzen darf, was sehr wichtig ist bei diesem ganzen Prozess, die Kommunikation.
Ja, ja.
Das würde ich an oberster Stelle stellen, weil Ängste entstehen, einfach wo wir begonnen haben, kann sich erinnern an das zum Thema Klarheit. Auch was passiert jetzt? Ich weiß es nicht. Das heißt, möglichst die Leute wirklich einzubinden, integrativ, alle, weil die sind ja alle User Groups zu schaffen und einzubinden und auch als Führungskraft vorne zu stehen und sagen, okay, hier stehen wir, das ist gut gelaufen, das ist weniger gut gelaufen. Wir haben wirklich sehr, sehr viel kommuniziert und die Leute eingebunden, die Leute selber partizipativ mitmachen lassen, das ist ja heutzutage, glaube ich, sowieso, ich hoffe,
ja.
ganz normal, ja, dass man die Belegschaft mit einbindet, aber das bringt wirklich viel. Aber Kommunikation, jetzt sind wir wieder bei deinen 16 Mal.
ja, absolut.
Wirklich, und wenn es Unklarheiten gibt, auch den Raum zu schaffen, das kann heute so gut gelingen mit Videocalls. Man muss jetzt nicht immer Townhall-Meetings machen. Ich habe Townhall-Meetings wirklich gern gehabt, weil auch das Analoge ist so wichtig, dass man die Führungskraft spürt. Und ich empfehle immer meinen Mentees, bitte, wenn ihr ein Thema habt oder wenn ihr was vorbereitet, Workshop, holt einmal andere Leute hinzu, die das vielleicht aus einer anderen Perspektive erklären können. Aber Kommunikation würde ich wirklich als Überschrift, wie kommunizieren wir das?
Ja.
Und es geht nicht nur, dass so quasi also die Geschäftsführung oder Vorstand irgendwas entschieden im stillen Kämmerlein und wir sind die armen Opfer. Wir sind nicht die Opfer. Ich habe immer gesagt, nein, ihr könnt es ja mitgestalten.
Mhm.
Weißt du, wir oft verfallen wir in diesen Opferstatus. Oh,
ja.
Und das
ja.
ist so furchtbar. Und ja. Du kannst viel tun.
Ja, absolut. Aber da braucht es auch auf den Spiegel eben dann von Führung zu sagen, hey, sitzt du wirklich in der Falle oder ist das nur, wie man vorher schon gesagt hat, unser limitiertes Mindset, ja, wo wir uns selber in die Box gegeben haben. So, bevor ich meine 5 Fragen stelle, eine abschließende Frage noch an dich als sehr, sehr erfahrene Führungskraft. Meine Hörer und Hörerinnen lieben es ja immer, so Tipps zu bekommen, wie zum Beispiel jetzt gerade die 3. Ich hätte gern noch einmal 3 Tipps von dir. Und apropos für dich, liebe Hörerin und Hörer, die Tatjana hat vorher nichts von mir bekommen. Das heißt, alles, was sie jetzt sagt, ist wirklich aus ihrem Wissensreservoir geschöpft sozusagen. Und ich freue mich da immer drüber, eben wirklich da in die Fülle einzutauchen. Wir haben es heute schon ein paar Mal erwähnt, wir haben ganz spannende Zeiten, wenn es um Leadership und Management geht. Die KI gibt es seit vielen Jahren, du selber bist Digitalisierungsexpertin. Was sind so 3 Tipps, die du jeder Führungskraft mitgeben möchtest, damit er oder sie wirklich auch erfolgreich mit dem Team ins Ziel kommt?
Der erste Tipp wäre in meinen Augen, die größte Verantwortung, die eine Führungskraft trägt, ist in erster Linie für sich selbst. Das heißt, ich würde jedem empfehlen, wirklich sich selbst zu reflektieren, auch hier sich vielleicht Hilfe zu holen, zu begleiten zu lassen, das, was ich vorhin gemeint habe, also auch zu verstehen, wer bin ich? Ich sage es ja auch meinen Mentees, wofür stehst du? Wenn du dich beschreiben müsstest. Und dann merke ich, wie schwer sich wirklich viele tun, um sich selbst zu beschreiben. Und wenn man dann ins Gespräch kommt, merkt man, wow, was die alles bis jetzt gemacht haben, was für tolle Seiten die haben, dafür, so sagst du das nicht. Weißt du, und das geht ja über das Berufliche hinaus. Das können kreative Seiten sein, das können irgendwelche Jobs gewesen sein, wo ich sage, ja, da bist du halt eine gute Barkeeperin, die was auch immer. Ja, das heißt, das ist das Erste, ist einmal diese Fahrt zu verstehen, dass ich in erster Linie als Führungskraft, das, was ich gesagt habe, ein Leader muss sich zuerst sich selbst führen können, damit auch andere gut führen können, weil dann ein...
Ja, Selbstführung.
Selbstführung. Das Nächste ist, dass wir nie verharren, also verharren im Sinne von, ja, ich habe jetzt, ich weiß nicht, studiert und ich habe die und die Kurse gemacht. Du weißt, wir haben ja wirklich... Da haben wir auch wirklich ein Privileg gehabt bei der IBM und auch dank wirklich tollen Leuten wie du, Erika, bist eine tolle Mitarbeiter-Development, Mitarbeiterentwicklung. Aber das ist, die Veränderung passiert ja laufend. Während wir zwei jetzt so gemütlich hier sitzen, passiert da draußen Veränderung. Und was ich meine damit ist, man soll nie selber verharren, man muss sich immer selber challengen. Was habe ich zuletzt gelernt? Was könnte ich noch lernen? Und das muss jetzt nicht etwas Berufsbedingtes sein, es könnte auch sein, ich wollte ja mal Ukulele spielen lernen.
Ah.
Ja, bin aber leider nicht weit gekommen, sonst hätte ich sie halt mitgenommen und hätte vielleicht zum Abschluss was gespielt. Oh. Aber was ich sagen will, Veränderung wirklich vorzuleben, weil sonst ist man einfach nicht authentisch. Und auch heute, wenn ich sage, okay, ich bin jetzt nicht berufsmäßig aktiv, ich bin trotzdem aktiv. Ich habe meinen eigenen täglichen Spielplan. Ich möchte nicht verharren. Ich möchte nicht sagen, boah, jetzt habe ich, weiß nicht, 4 Jahrzehnte lang gearbeitet, ich habe alles erlebt. Ja, auch schön, gut, aber das Leben geht weiter. Das heißt, wirklich weiter an sich selber zu arbeiten. Und ich sage immer, das Lifelong Learning, der Begriff, der ist genauso alt wie ich. Der wurde 1962 geprägt. Aber der ist heute wichtiger denn je. Wichtiger im Sinne von, weil, wenn ich heute anschaue, wie heute die Studierenden und was sie für Tools oder, weil du wirklich online, du kannst heute sehen, was es da für technische Möglichkeiten gibt. Wow. Ja. Ist auch aber auf der anderen Seite eine riesen Herausforderung. Und dann das Thema KI. Ja, und ich kann mich erinnern, 2011, da haben wir das 100-jährige Jubiläum gefeiert und IBM hat den Watson präsentiert. Damals natürlich im B2B-Bereich, also
Business to Business.
Ach, das war fantastisch. Das war wirklich Gänsehaut-Feeling. Ich war damals dann auch mit Kunden in Amerika und wir haben uns angeschaut live in einer Arena zum Thema Gesundheitsmanagement und wie der Watson analysiert hat, verschiedene Krankheitsgeschichten und Empfehlungen, ja, dem Onkologen gegeben hat. Das war wirklich Gänsehaut-Feeling. Deswegen, ich war wirklich bei sehr vielen Veranstaltungen, aber das war so still im Raum. Wirklich, es waren mehrere 100 Kunden eingeladen und als dieser Professor, der Top-Onkologe, das präsentiert hat und wieder aufgrund von natürlich Feed the Monster, ja, es wurden ja Petabyte von Daten, von Krankengeschichten eingeführt, basierend auf die Krankheit oder auf der Krankheit einer Patientin, dem Arzt Vorschläge unterbreitet hat. Das war wirklich faszinierend. Aber das Wichtigste war, und das sage ich immer, dass am Ende der Arzt, der Mensch die Entscheidung trifft. Der Mensch kann sagen, ich habe jetzt diese Analysen, ich hätte nie 250.000 Krankengeschichten alleine analysieren können. Aber jetzt habe ich das wären die Empfehlungen, diese Therapie, ja. Und dann kann der Arzt noch immer entscheiden, entweder nimmt das A oder auch nicht oder was auch immer. Und ich möchte schon sagen, bei allem, ich finde es ganz toll, was uns KI und Machine Learning, es ist jetzt künstliche Intelligenz, so wie wir es halt bei der IBM ist wirklich so die höchste Stufe, aber es ist sehr viel Machine Learning, indem wir halt natürlich Daten analysieren können, Muster herausfinden, wird uns wirklich den Alltag, den Berufsalltag, aber nicht nur, weil auch sonst erleichtern, uns wirklich diese, was sage ich mal, eher dummen Tätigkeiten, Analysen etc. ja, abnehmen. Aber jetzt kommt das Wunderwerk Mensch ins Spiel. Das Wunderwerk Mensch, unser Gehirn mit unseren Millionen von Synapsen und wie die miteinander verdrahtet sind. Unser Wunderwerk, unsere Emotionen, unser Gefühlsleben, das ist wirklich was Besonderes. Und jetzt kommen wir ins Spiel, dass wir dann mit unseren Qualitäten, ja, die wir da einbringen, das verwenden können, aber auch natürlich unseren, wirklich unseren Sukkus dazugeben können. Mhm. Und das, glaube ich, ist schon einzigartig. Mhm. Das heißt, ja, drei, das waren drei. Mhm. Nicht Angst haben vor der KI, aber wirklich nicht vergessen, wir, der Mensch, treffen am Ende des Tages die Entscheidung.
Mhm. Schön. Und was wäre der dritte Punkt?
Also drei.
Genau,
also
du hast jetzt gesagt Selbstführung.
Veränderung war der zweite.
Genau, dieses Lifelong Learning.
Ja. Das immer, nee, und das dritte war das KI.
Okay, alles klar. Also das da, ja, schön.
Also
ja.
Das erste ist die Verantwortung zuerst für sich selbst übernehmen. Das zweite wäre eben nie stehen zu bleiben, sich wirklich immer zu challengen und nicht zu warten, dass eben die Firma mir eine Schulung zahlt.
Ja, das erleben wir bei Männern häufiger als bei Frauen, gell? Haben wir schon mal gesprochen.
Es ist Tatsache, sondern wirklich in sich selbst zu investieren, it pays off.
Absolut.
Und das dritte war die KI. Ich sehe die KI nie, wirklich toll, die wird uns wirklich, also gerade in vielen Bereichen, im Gesundheitsbereich ist wow, Gänsehaut, da auch wirklich gute Balance zu finden und nicht jetzt alles für bare Münze. Also wie gesagt, jetzt weiß ich nicht, ChatGPT ist toll, wie es schreibt, aber auch viel Halluzination muss man schon haben.
Genau.
Also man braucht schon eine gute, sehr gute Basisbildung.
Ja, das sage ich immer, weil also für mich sind das die besten Assistenten, aber ich habe halt, so wie du auch, viel Erfahrung. Das heißt, ich kann schnell herausfiltern, was kann ich brauchen, ist sinnvoll, ist bereichernd und was ist einfach Blödsinn und stimmt überhaupt nicht. Ja. Ah, vielen Dank. Sehr schön, dir zuzuhören, liebe Tatjana, wie immer. Am Ende, wie du weißt, als Zuhörerin des Podcasts, gibt es immer 5 Fragen. Es sind immer die gleichen. Und ich freue mich, auch dir diese Fragen stellen zu können. Nummer 1. Wer oder wie bist du, wenn keiner zusieht?
Ich bin sehr naturverbunden. Ja, wenn keiner zusieht, dann gehe ich spazierend durch den Wald. Und wenn ich nicht auf den Hund schauen muss, weil wir hatten eine Pause von einem Jahr zwischen Hund alt und Hund neu. Ich habe mich wirklich total konzentriert. Ich habe jetzt auch gerade gesehen, bei dir im Garten war so ein liebes Vöglein, also hat sofort meine Aufmerksamkeit angezogen. Ich bin wirklich sehr verbunden mit der Natur und ich schaue und ich finde es auch so toll, was da draußen passiert. Ja, und ich habe mich schon erkundigt, ob es nicht Kurse gibt zum Thema Wald, um den Wald besser zu verstehen.
Gibt's ja.
Ja. Also wirklich, wie diese Bäume, also das ist schon faszinierend. Das bin ich. Also ich bin sehr, sehr naturverbunden.
Ja, das verstehe ich. Ich sage auch immer, Nature is a healer for me. Also das ist wirklich, ich gehe raus und bin im Glück.
Ja, ich kann das 100% unterschreiben.
Zweite Frage. Wo hast du dich heute am lebendigsten gefühlt?
Ich fühle mich seit 36 so lebendig. Also ich bin aufgestanden, dann habe ich die Sonne scheinen gesehen, dann habe ich gedacht, wow, wie schön heute. Dann habe ich mich schon so gefreut auf unseren Termin. Dann bin ich mit dem Gandalf gegangen, Gandalf heißt der Hund. Und habe gedacht, wow, schön, wow, super, super. Dann habe ich ein bisschen die Zeit übersehen, weil ich es so genossen habe in den Weinbergen von Kloster Neuburg, wirklich bei diesem tollen Sonnenschein. Und schon die ganze Zeit auch die Fahrt hierher, die Musik, also ich fühle mich, ich bin sehr lebendig. Wie gesagt, dieses Hier und Jetzt und unser Gespräch, unser Kaffee, alles rundherum. Es ist nicht eine einzige Sekunde, ich sage, irgendwie ich bin energielos oder ich weiß nicht. Ja, und es taugt mir so gut, dass ich hier sitze. Es ist so schön, wirklich schön.
Danke. Dritte Frage. Mit welchem Lied oder Liederin, die können lebendig, tot oder fiktiv sein, würdest du gerne arbeiten oder vielleicht einmal essen gehen?
Liederin im Sinne von auch das, was ich sage, wir führen uns immer in erster Linie selbst. Also es ist jeder von uns eine Führungskraft. Also das für stimmt. Alle, die jetzt vielleicht zuhören und sich denken, naja, wir sind alle unsere eigenen Führungskräfte. Ich höre auch die Tatjana Opitz.
Ja, jeden Tag. 24/7.
Genau. Aber da fällt mir die Jane Goodall ein. Das ist die Verhaltensforscherin, die mit die Primatenforschung, die in Tansania ja, über 25 oder 30 Jahre geforscht hat. Und der Markus, mein Mann, hat mir zu Weihnachten so ein schönes Foto geschenkt. Das hat er irgendwie eine Auktion ersteigert von der Jane Goodall mit einem Schimpansen. Und ich habe so viele Berichte über sie gelesen und gesehen. Und ich habe mir gedacht, was für eine tolle Frau. Vor allem, was mir so an ihr gefällt, nicht nur, dass sie so auch hartnäckig war, ja, dass sie da nach Tansania gegangen ist, zu einer Zeit, wo das wirklich nicht selbstverständlich war, aber die muss sowas, die muss, also ich kriege jetzt schon die ganze Zeit sowas ausstrahlen, weil da war eine Sendung und dann sind die Schimpansen, die sie jahrelang nicht gesehen hat, auf sie zu und da haben die umarmt und ich mir gedacht, boah, die ist so verbunden und die strahlt so eine Ruhe aus. Also es muss eine tolle Persönlichkeit sein. Also mit der würde ich würde sie auch so gern kennenlernen. Ja, ich bin auch ein Sponsor von dieser Gesellschaft, von der Jane Goddard, aber die muss so toll sein.
Ich durfte sie einmal in Wien kennenlernen. Da war eine Veranstaltung und da war sie live da und das ist wirklich beachtlich. Also auch der Humor, schön, dieser britische Humor.
Oh, schön, da hast du mal was voraus.
Ja, das
aber nächstes Mal, wenn sie kommt, weil sie ist, glaube ich, jetzt in den 90er Jahren. Es ist ja, 90 oder so.
Nein, es ist eh unfassbar, also wie mobil sie noch ist. Und sie sagt halt jetzt, sie setzt halt wirklich ihre Kräfte ein, um Sichtbarkeit, Aufmerksamkeit, um wirklich ihre Bekanntheit einfach zu nehmen, um mehr noch damit zu Gutes zu bewirken. Ja.
Also tolle Frau.
Ja, absolut. Vierte Frage. Ich weiß, du liest sehr gerne und du bist eben ein ganz neugieriger Mensch, was ich ja großartig finde. Gibt es irgendein Lieblingsbuch, ein Zitat oder ein Film, der dich immer wieder begleitet oder immer wieder inspiriert? Und wenn ja, warum?
Darf ich nur eines sagen?
Na, du hast noch mehrere.
Also das erste auf der Ebene, weil wir sehr viel über Leadership, ist wirklich das Buch Inner Leadership, Selbstbewusst und authentisch führen von der Katrin Köster. Das finde ich wirklich sehr gut, weil es auch meinen, es hat sich für mich da so gefügt wie ein Puzzle. Weißt du, nach 40 Jahren, wer bin ich, was war ich, wie habe ich geführt? Und das hat sich sehr, sehr gut für mich, also ich glaube, ich lese das immer wieder sehr gern. Das ist etwas, also als Sachbuch. Und etwas für Menschen, die jetzt nicht nur Hundebesitzer, sondern auch andere, ist ein französisches Buch, Sein Geruch nach dem Regen, von einem französischen Autor über einen Berner Sennenhund und diese bedingungslose Liebe. Und es wird eine Übersetzung kommen, soll im Jahr 2025 erscheinen, weil ich wollte sie ja meinem Mann schenken, der Französisch leider nicht so gut kann, um das Buch zu lesen. Es ist fantastisch. Also das, wie er das beschreibt, das ist so, das geht so unter die Haut, wie er diesen Hund beobachtet, aber auch die Natur und alles, es ist so berührend. Wirklich, ich habe es zweimal gelesen und ich habe zweimal Tränen in den Augen gehabt. Und wie gesagt, nicht nur für Hundebesitzer, also bitte schauen, Sein Geruch nach dem Regen.
Geben wir beides in die Shownotes.
Ja, ich schicke dir dann noch den, das sollte im Inselverlag, glaube ich, Mitte des Jahres erscheinen.
Schön,
wunderschöne, auf dieser emotionalen Ebene. Und die Sprache, ich habe vieles wirklich im Kontext, mein Französisch ist zwar sehr gut, aber ich habe wirklich zwei, dreimal nachlesen gemacht. Wow, Wahnsinn.
Ja, du sprichst, also ich bewundere, dass du sprichst, also nicht nur wunderbares Deutsch, Englisch, Französisch, noch irgendwas?
Serbokroatisch.
Wow. So
eine Muttersprache, ja.
Toll, toll. Die letzte Frage, liebe Tatjana. Angenommen, du wirst in ein Stadion eingeladen und dort warten 50.000 Menschen nur auf dich. Das sind deine Fans, die verehren dich, die bewundern dich, die stehen hinter deiner Haltung, deinem Wesen. Und du hast jetzt die Chance, diesen 50.000 Menschen etwas mitzugeben. Was möchtest du ihnen sagen?
Ich würde ihnen Folgendes sagen wollen. Wenn sie hier aus diesem Stadion rausgehen, dann halten Sie ein paar Sekunden, ein paar Minuten inne und überlegen Sie sich, was sind so Ihre Stärke, was ist Ihr Potenzial, womit, es ist egal, was es ist, aber Sie haben sicher ein Potenzial, mit dem Sie die Welt ein Stückchen besser machen können. Ob das jetzt auch nur zum Thema Freundlichkeit, eine freundliche Art und Weise ist, ein Lächeln, ein Entgegenkommen, eine Berührung, ja, zum Thema Berührung, wie wichtig Berührung ist, ja. Überlegen Sie das und dann be your own hero. Es ist jeder von uns ein Wunderwerk Mensch.
Ach, schön. Schau, das muss man gleich aufschreiben. Be your own hero. Ist das schön. Liebe Tatjana, vielen, vielen lieben Dank.
Das waren schon fünf Fragen,
Wir waren
so vertieft in unser Gespräch.
Ja, es ist, Time flies. Aber das ist, wenn man ein gutes Gespräch hat, wenn man im Fluss ist miteinander, dann geht das so. Be your own hero. I love it. You are definitely your own hero. Wirklich, es ist eine Freude, immer wieder in deinem Umfeld zu sein, in deiner Energie. Ich liebe es, mich auszutauschen, auch wenn wir in unserem Dreierkreis, wir coolen Frauen sind, mit der Verena. Das letzte Wort hat immer mein Gast. Das heißt, was möchtest du meinen Hörer und Hörerinnen noch mitgeben?
Also zuerst möchte ich Sie weiterhin ermutigen, solche dir zuzuhören und auch deinen Gästen, jetzt nicht, weil ich heute da war, sondern weil ich, wie gesagt, schon viele, fast seit Anbeginn deine Podcasts verfolge, aber nicht nur deine Podcasts, sondern weil ich dich auch als Menschen, als Person so sehr schätze. Und zurückkommend auf das, was ich vorhin gesagt habe, es gibt, life is too short to read all these great books. Weißt du, was meine Sorge ist? Jeden Tag, ich denke mir, wie schaffe ich das? Es sind so viele tolle Sachen, die ich so gern aufsaugen, wie ein Schwamm und lesen würde. Also das heißt, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, überlegt euch jeden Tag, es kann auch nur ein 2, 3 Zeilen sein, aber etwas, was euch gut tut, etwas, was euch weiterbringt. Und ob das jetzt Lesen ist oder wie wir vorhin besprochen haben, ob das ein tolles Lied ist, eine gute Musik, ein guter Film, tut es was Gutes für euch. Am Ende des Tages, ihr habt es verdient. Ja, in dem Sinne, be your own hero.
Oh, danke, danke, danke. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Einerseits deine Stärkenorientierung, aber auch diese Ressourcenorientierung. So wichtig, wohin richte ich meine Energie und Aufmerksamkeit? Das ich nähere, wird sich verstärken. Und wenn ich natürlich auf das Potenzial, auf die Stärken, auf die Ressourcen, auf das Gute mehr achte, dann werden wir davon mehr in dieser Welt sehen. Du bist definitiv ein living example of that, ein walking example, das ich sehr, sehr schätze. Ich habe mich wahnsinnig gefreut damals, wie ich gehört habe, dass du Generaldirektorin wirst, weil wir brauchen mehr so Menschen wie dich. Wir brauchen vor allem viel mehr Frauen, so coole, tolle Frauen wie dich in Top-Positionen. Ich freue mich weiterhin, deinen Weg zu verfolgen. Ja, jetzt haben wir mal das große...
Dich zu begleiten.
Ja, dich zu begleiten, ja. Und auch, also... Ja, einfach schauen, wohin uns der gemeinsame Weg auch noch führen darf und wo wir noch uns gegenseitig inspirieren, das ich immer sehr, sehr schätze. Also vielen lieben Dank nochmal für deine Zeit und für die Weisheit, die du mit uns heute geteilt hast.
Vielen Dank für die Einladung, liebe Erika. War mir wirklich eine große Freude.
Danke. Und an dich, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich noch einen wunderbaren Tag und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Alles Liebe!